Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, da sind wir wieder zusammen nach der ganzen Urlaubszeit. Zum Glück wart ihr alle mit Folgen versorgt. Und wie es gute alte Tradition ist, ich begrüße erstmal meinen tollen Gesprächspartner. Hallo Andreas, wie geht es dir?
Hallo Markus, mir geht's natürlich blendend, total erholt. Ich hoffe, du konntest dich im Urlaub auch gut erholen. Und wie es immer so ist, ich kann nur sagen, hier im Norden scheint die Sonne. Wie ist es denn bei dir?
Oh, jetzt die letzten Tage ein bisschen trüber, aber das soll unser Gesprächsthema nicht trüben, denn auch im Urlaub habe ich mich gut erholt und habe auch immer mal wieder mein LinkedIn-Feed geguckt und habe auch da für uns das neue Thema entdeckt, nämlich gerade im Bereich vom Fabric haben wir die Situation, dass wir ja eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, unsere Daten zu laden, aber sie kommen mit einem unterschiedlichen Kostensatz. Und da wollte ich mich mal mit dir unterhalten, weil es ist ja durchaus interessant. Wir haben durch die Fabric-Kapazität eine Art Flatrate, aber die ist ja gedeckelt. Also es gibt so ein gewisses Verbrauchsvolumen. Also haben wir ein Guthaben uns gekauft an Leistung, die wir nutzen können. Und dagegen laufen dann unsere ganzen Aktivitäten, die wir in der Fabric durchführen, machen und die kosten halt Dinge. Und da kommt es eben von einem Dataflow zu einem Notebook, zu einem Warehouse und. Und ich wollte mal erstmal in deine Richtung fragen, hast du dieses Thema auch schon mitbekommen? Trifft euch das auch schon in irgendeiner Art und Weise? Habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht, was denn gegebenenfalls Empfehlungen sind?
Oh Markus, das sind so viele Fragen auf einmal. Ich fange mit der einfachsten an. Habt ihr euch da schon zu Gedanken gemacht? Ja, gezwungenermaßen. Denn natürlich, weißt du ja, hatten wir auch schon mal das Thema, wenn Leute unterschiedliche Präferenzen für Tools und Werkzeuge haben. Und je nachdem, was du machst, ob du Notebooks machst, SQL-Queries oder du benutzt, der andere möchte lieber das Warehouse benutzen und gar kein Lakehouse. Es ist tatsächlich so, dass die unterschiedlichen Services auch unterschiedlichen Verbrauch haben. Und du hattest ja von diesem schönen Guthaben gesprochen. Man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass man dieses Guthaben nicht zu schnell verbraucht. Und daraus fußt auch schon eine Anforderung, die wir von mehreren Kunden jetzt schon haben. Wie kann man das etwas besser steuern in Fabric? Und da haben wir tatsächlich eine Anfrage an Microsoft gestellt, denn das ist da gar nicht so leicht, dass du dann schon sagen kannst, der eine oder andere hat Vorfahrt, weil am Ende teilen sich alle deine Fabric-Instanz mit der Leistung, die an dem Tag zur Verfügung steht. Und wir wollen beide nicht hoffen, dass du diese Leistung an einem Tag verbrauchst. Hängt aber natürlich immer davon ab, was du für eine Kapazität erworben hast. Und da genau fängt für mich immer das Schwierige an, Markus. Wo versucht man was anzusetzen? Und ich mach's mal ganz einfach. Ich habe Kollegen, die lieben Notebooks. Jetzt muss man wissen, aber wenn man so ein Notebook startet, dass eigentlich technisch im Hintergrund gewisse Maschinen dort gestartet werden, um diese ganze Leistung zu erbringen. Und wir wissen beide, was bedeutet es, wenn Maschinen starten? Nicht nur, wenn es der Flieger ist, der braucht Kerosin. Hier ist es so, der braucht dann entsprechende CUs. Und dieses, wie viel CU verbrauche ich denn jetzt von meinem ganzen Kapazitätsteil, das ist gar nicht so leicht errechnen. Und das erfährt man tatsächlich erst, wenn man so ein bisschen mit den entsprechenden Reports, die Microsoft zur Verfügung stellt und den Apps, wie es so schön heißt, um zu sehen, wo denn diese Spitzenlasten sind. Und was wir uns schon als erstes gewünscht haben, so ein bisschen zwischen dem, ich nenne es mal Backend, also alles, was Datenbelieferung, Bewirtschaftung angeht, so einen Riegel zu bekommen, damit wir so eine Art Basisleistung immer für unser tolles Power BI-Modell haben hinterher. Und genau da ist noch so ein bisschen die Krux. Das gibt es noch nicht, aber ich glaube, da wird dran gearbeitet, denn ob ich jetzt ein Lakehouse habe, ein Warehouse, ob ich was im Bereich Data Engineering, meinen Spark Notebooks und ähnliches mache, oder ob die Kollegen mit ihren ML-Modellen um die Ecke kommen, das sind durchaus unterschiedliche Lasten auf diesen ganzen Service. Und da wir ja nur diesen einen Service haben, sind schon Kunden dazu übergegangen, dass sie das in entsprechende Instanzen verteilen. Und wir machen das auch. Wir haben zum Beispiel, wenn wir kleine Modelle haben, dann kommen die nicht ins Fabric, was das Tabular-Modell angeht, sondern die landen nur im Pro-Service, weil das komplett ausreichend ist für die Performance. Aber da muss man sich wirklich mit dem Kunden hinsetzen und es ist tatsächlich schon fast wie früher, man gefühlt, dass man schon wieder über Blech reden muss, um zu schauen, wo landet man. Oder bin ich schon zu weit vom Thema abgekommen oder hast du sowas auch schon so erlebt?
Nee, und wir haben es auch tatsächlich so schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch hier in unserem Podcast schon mal behandelt haben. Da war der Benny de Jäger, der auch mal darüber gesprochen hat, wie man eigentlich Fabric-Kapazitäten scalen kann und wo man tatsächlich so Aufteilungen machen kann, um eben die Last ein bisschen weiter zu verteilen. Und wenn man eben, dass es ja auch noch das Burn-Down gibt, im Prinzip, dass man bestimmte Überlast abfangen kann und Microsoft das zulässt und dann über die Zeit wieder abbezahlt. Oder wenn diese Überlast zu hoch geworden ist, gibt es die Möglichkeit, die Kapazität auszumachen. Dann wird es eben nicht von dem Guthaben abgerechnet, sondern wird mit einem Schlag abbezahlt und wird als wirklichen Kostenpunkt auf der Rechnung aufgeführt. Und wenn man es dann wieder anmacht, dann startet die Kapazität wieder mit dem entsprechenden Guthaben für den Rest der Zeit und man kann mit diesem Guthaben hantieren. Was der Ulrik mir dann aber mal gezeigt hat, das war nämlich der Dennis Torres, der hat dazu ein paar Beiträge auf LinkedIn gebracht und gerade dieses Notebook, wo man jetzt sagt, okay, da gibt es Notebooks, hat ja unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt eben dieses TSQL-Notebook, was glaube ich sehr kostengünstig ist, weil es im Prinzip nur eine Oberfläche ist auf einem SQL-Punkt, der im Hintergrund ist. Dann gibt es das normale Python-Notebook, da wird irgendwie so eine kleine Kapazität für gestartet und man ist dann nur da drauf. Und dann gibt es noch zwei unterschiedliche Arten von PySpark Notebooks, wo dann immer diese Cluster dahinter sind, wo dann natürlich sich das Ganze entsprechend der Arbeitslast aufsplitten kann und entsprechende Leistung abfordern kann. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auch schon einen anderen Beitrag gesehen, wo einfach verglichen wurde. Es gab einmal das Thema ein Spark Notebook gegen den Dataflow. Da war es so, dass der Dataflow wohl ungefähr 13 mal teurer oder 13 mal mehr CU-Kapazitäten konsumiert hat als das normale Notebook. Und das andere war SQL versus Notebook. Und da war es so, dass das Notebook ressourcenschonender war. Es hatte weniger CUs verbraucht als das SQL, aber das SQL oder das Warehouse durch den Importmechanismen, die er hatte, war sogar einen Tacken schneller. Aber man sieht plötzlich, man spielt mit den jeweiligen Komponenten und auch was bringt mir das? Teilweise Performance, teilweise höhere Kosten, niedrige Kosten. Und ich habe jetzt vor in meinem Urlaub auch weiterhin das Data Engineering Handbuch gelesen. Und auch da geht man auf solche Thematiken ein, dass man gegebenenfalls grafische Tools nutzt, die mehr CUs verbrauchen. Aber da eben der Zugewinn der Bildlichkeit oder dieser grafischen Oberfläche ist und so eben auch der Fachbereich mit eingebunden werden kann und bestimmte Aufgaben übernehmen kann. Und auch da gab es einen großen Favel hin, zu sagen, nutzt lieber die SQL-Komponenten, weil die sind, ja, die Sprache ist relativ simpel gehalten. Es gibt viele Leute, die das SQL auch mit beherrschen, anstatt zu komplexe Python-Skripte zu bauen mit verschiedensten Schleifen, das Ganze doch zu überlegen, wie man das abstrahieren kann. Und auch da kam jetzt zum Beispiel direkt als erstes die Rückmeldung von meinem Kollegen Ulrik, ob das denn überhaupt noch haltbar ist, weil mittlerweile jeder, der Programmierung lernt, doch erstmal Berührung mit Python hat und das Python-Knowledge sich viel stärker verbreitet, als vielleicht das in Zukunft mit dem SQL-Knowledge ist. Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja auch ein paar junge Kollegen und ich glaube auch ein paar Notebook-Liebhaber.
Ja, absolut. Und ich musste so schmunzeln, Marco, weil es genau das Thema. Und wir haben natürlich, so wie Ulrik das sagte, es wird jetzt mehr das Richtung Python gelernt. Und ich kenne das all aus unserer Welt noch, wenn du so willst, da war das dann eher das Thema Datenbanktechnologie. Du warst dann mehr im SQL. Also ich zu den, wenn du so willst, gesettelten Kollegen, die hier schon länger dabei sind. Wir sind so die SQL-Liebhaber und die Kollegen, die neuer oder jünger dazugekommen sind, das sind dann wirklich so die Notebook-Liebhaber und die machen so ziemlich alles, wenn es geht, mit einem Notebook. Und wir haben bei uns mal so ein bisschen versucht, das Ganze in Regeln zu gießen, wann, wo, was passiert und welcher Kollege dann zum Einsatz kommt. Und tatsächlich ist für uns da so ein bisschen rausgekommen, auch um das Thema in Kosten zu bringen. Alles, was so große Datenmengen angeht, die du nicht ständig und permanent benötigst, sondern nur ab und zu mal quasi ziehst oder nur einmal am Tag, also die nicht permanent benötigt werden, sondern nur für den Weg zur nächsten Transformation, die packen wir ins Lakehouse, weil Vorteil ist, einfache Datenhaltung, du kannst da viele Use Cases abbilden, unterschiedliche Strukturen und der Punkt ist, es kostet wirklich wenig. Das heißt, einziger Nachteil, den ich dabei immer sehe, ist natürlich, es dauert so ein bisschen, bis das Ding in die Gänge kommt, denn er muss beim ersten Mal sich immer so ein bisschen anstarten, wie es immer so schön heißt. Das heißt, so mit Queries, die wirklich schnell Antwort erwarten, das geht nicht immer sofort. Aber das ist für, wenn du willst, den Datenaufbereitungsprozess nicht so schlimm. Und wir haben dann den Rest, alles, was so strukturierte Daten angeht, für Aufbereitungsprozesse, all das, was wo auch viel SQL-Know-how benötigt wird, packen wir ins Warehouse. Nachteil ist leider etwas ressourcenintensiver. Du kannst, wenn du parallele Queries machst, verbraucht es natürlich auch mehr. Also das geht schon zur Last. Und jetzt unsere Notebook-Liebhaber, alles, was so eher komplexe Transformationen, wo mehrere Schritte drin sind, wo du wirklich vieles zerlegen musst und das nicht ganz so trivial ist, all diese ganzen Sachen, die auch im Batch laufen können, das packen wir dann in die Notebooks. Und da schauen wir mal, ob das dann so den Weg bringt und wir monitoren das so ein bisschen, um zu sehen, wo passiert welche Last. Und tatsächlich ist es so, da ist ein Feature, was ich total feiere, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ist dieses, wir machen das zwar alles im Lakehouse, aber wir arbeiten viel mit den Verknüpfungen von Tabellen für die anderen Ebenen, wie Dev, Test und so weiter. Und da ist diese Consumption, also der Verbrauch der CU, extrem gering und ich feiere das. Allerdings Nachteil ist, du hast ja trotzdem irgendwie den Verbrauch, also quasi auf der eigentlichen Source. Da liegt immer noch so ein bisschen Performance drauf, aber es hält sich in Grenzen. Trotzdem ist es so, immer dann, wenn du irgendwas benötigst, was du wirklich schnell brauchst oder du hast Kollegen, die noch Data Science oder sonst was machen, da kommst du an den Notebooks nicht vorbei und das finde ich auch voll okay, wenn man weiß, wo man was wann einsetzt. Also wir haben uns so ein bisschen darauf verständigt, dass alles, was wir auch mit dem Fachbereich machen, wo der Fachbereich unterstützt, auch viel Fachlichkeit reinbringt, versuchen wir bei den, ich sag mal, Standards immer SQL. Wenn das komplexere Themen sind, gerade so Richtung Data Science oder ähnliches, komm Jungs, das ist Notebooks, das machen dann unsere Kollegen und die Experten, da haben wir auch viele Mathematiker, die das absolut lieben und abfeiern, muss man halt immer schauen, wie man das Ganze aufsetzt und alles, was so die Themen angeht, so Realtime oder ähnliches, das sind wir noch nicht wirklich. Also alle wollen sie Realtime, aber so richtig Realtime, ich habe jetzt wieder ganz oft das Thema Neartime gehört, also schon dicht dran, aber immer noch gefühlt weit weg, also so Realtime ist das noch nicht. Insofern, diese Anwendungsfälle, da sind wir noch dran, brauchen wir aber tatsächlich eher den Kunden, der das auch so in dieser Art nutzt. Bin schon froh, dass Kunden weg davon kommen, dass sie Excel-Exporte machen, Ausdrucke und ähnliches. Insofern, wir sind auf einem guten Weg. Aber so diese Klassifizierung, die ich eben genannt habe, ist so ein bisschen das, ich nenne das mal das grobe Konzept, so würden wir es immer weiterhin machen, weil wir damit gute Erfahrung haben. Nachteil ist, du kannst da nicht mit einem Taschenrechner sitzen und sagen, wie viel verbraucht das Ding jetzt, weil das hängt natürlich von Breite der Tabelle, Komplexität der Abfragen ab, benutzt du irgendwelche CTEs. Also da spielen so viele Faktoren mit und es ist wie früher bei den OLAP-Datenbanken, so einfach konntest du nicht sagen, wie viel verbrauchst du denn, wie viel Speicher wirst du hier brauchen. Es ist das Geschäft, weil jeder Kunde auch anders komplex ist. Insofern, man muss da mit Erfahrungswerten arbeiten und dann muss man halt schauen, ob die entsprechende Fabric-Instanz das Ganze ausreichend covert oder man das entsprechend teilt.
Da sind auch noch ein paar weitere Dings von dem Torres gekommen, die ich noch mit reinbringen möchte. Nämlich zum einen zeigt der zwei unterschiedliche Abfragen im Spark. Einmal war es im Prinzip in, ja, wie gepiped. Also, dass er eine Abfrage gemacht hat und das andere Mal hat er sie als Einzelschritte gemacht und hat dann eben gezeigt, dass das einen Unterschied macht, ob er eben schon zu Query-Zeiten bestimmte Abgrenzungen reinmacht, die dann auch dazu sorgen, dass bestimmte Daten nicht in den Arbeitsspeicher geladen werden oder ob man sie zum Beispiel in den Arbeitsspeicher lädt und erst dann anfängt, bestimmte Informationen herauszufiltern und so weiter. Also wie achtsam man auch schon dabei sein muss, diesen Notebook-Code zu schreiben. Und eine andere Thematik, die ich angelesen habe und die auch zweierlei Richtungen angehen, nämlich einmal war es so, dass man in dem Buch mit dem Data Engineering Handbuch dahin brachte, dass man sagte, okay, versucht doch bitte eure Data Engineers und so weiter Richtung Cloud zu bringen, weil ihr dann im Prinzip eine Umgebung habt, wo es nicht heißt, worked on my machine, sondern tatsächlich, wenn der mal ausfällt, wenn was passiert, liegt das Thema nicht bei denen auf der Maschine, sondern tatsächlich in der Cloud und da könnt ihr auch skalieren. Also es ist dann auch nicht mehr die Rechenkapazität des einzelnen Nutzers, die das Limit bildet. Gleichzeitig lese ich auf LinkedIn einen Post, wo jemand sagt, okay, dadurch, dass wir diese Notebooks haben und diese Dynamik, die da drin ist, kann ich schon CUs in der Fabric starten, wenn ich bestimmte Rechenaufgabe zur Entwicklung und Testzeiten auf meinem Rechner auslager und im Prinzip da meine Rechenleistung nehme über das Python Notebook und ich entwickle förmlich dann den Code bei mir lokal. Ich belaste damit nicht das entsprechende Fabric-Budget und erst dann, wenn ich dann meine, der Code ist richtig und funktioniert, bringe ich es dann auf die Fabric-Kapazität und mache so eine Art System-Integrationstest. Auch das als Gedankenspiel, wobei man muss sicherlich dann auch gucken, was die Rahmenbedingungen da sind und ich glaube schon, dass derjenige das macht und für sich da einen Weg gefunden hat. Aber hast du das mitbekommen bei euren Arbeitskollegen? Machen die das auch irgendwie so? Geht da tatsächlich so, dass man doch mal wieder lokal entwickelt oder bringt ihr sie auch mehr Richtung Cloud und sagt, ey, das ist unsere gemeinschaftliche Arbeitsumgebung und wir möchten auch sicherstellen, dass die Pakete alle da sind und.
Es ist zweigeteilt. Ich könnte jetzt nicht sofort sagen, ja, genau so machen wir das, sondern wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Herangehensweise. Es hängt auch ein bisschen vom Kundenfall ab, je nachdem, wie sensitiv das Thema ist. Aber ich weiß, wir haben einige Kollegen, die machen es genauso, wie du es auch erzählt hast, dieses lokale Entwickeln. Das heißt, alles, was entwickelt wird und nicht sofort produktiv genutzt, also wo du noch am Testen bist, passt das so Ganze, das machen die lokal allein, um, wenn du so willst, Rechenleistung in der Cloud zu sparen, weil es manchmal dann doch Dinge sind, wo sie echt mal was ausprobieren und das mehrfach am Tag. Und du weißt selbst, mehrfach am Tag bedeutet auch mehrfach am Tag wird quasi der Geldbeutel dann angefasst, auch wenn dieses Coin-Level dann irgendwann mal Ende ist. Das heißt, die reduzieren genau das. Und dann haben wir halt Kollegen, die sagen, oh ja, das ist mir ja egal, das muss mir ja der Kunde zur Verfügung stellen, das machen wir dann anders. Wobei egal ist nicht das richtige Wort, sondern die machen es so, weil wir dürfen das auch dann lokal nicht auf dem Rechner halten. Muss man halt immer schauen, wie sieht das Ganze aus. Ich habe aber auch schon Kunden, die gesagt haben, ihr kriegt einen Laptop gestellt, da dürft ihr das machen. Also entsprechend kannst du das machen. Nur das Thema sensitive Daten, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil gerade solche komplexeren Berechnungen bedeutet auch, du hast immer eine Menge Daten, dann halt Kundendaten im Speicher und gerade wenn wir den Extrakt machen Richtung Dev, dann versuchen wir natürlich immer nur mit einer Teilmenge zu arbeiten. Das heißt aber irgendwann, Markus, musst du das Ganze dann ja wieder Richtung Produktion bewegen und schauen, was bedeutet das als Last? Und ich weiß, da gibt's natürlich auch so den einen oder anderen, der sagt, je nachdem, was ich benutze, ist das ein bestimmtes Lastverhalten oder ähnliches. Aber da kann man halt wirklich schauen. Und so wie du es ansprachst, dass man halt schaut, je nachdem, wie ich den Code schreibe im Notebook oder auch im SQL ist es übrigens genau dasselbe Thema. Arbeitest du viel mit CTEs oder benutzt du Subqueries? All das wird jetzt genauso wichtig wie früher, nur dass du in der Cloud ein etwas anderes Verhalten hast. Und da muss man wirklich schauen, wie sich das zukünftig entwickelt. Das heißt, es reicht nicht nur aus, einfach losprogrammieren, sondern du musst wirklich schauen, wo fassen wir welche Last an und welche Consumption erzeugt das Ganze. Und auch wenn du das Thema Consumption immer ansprechen würdest, jeder Microsoft-Kollege und Vertriebskollege freut sich natürlich sofort, weil du Consumption erzeugst, weil am Ende wird von genau einer Sache immer viel geredet. Geht alle in die Cloud, nutzt das. Und wir wissen ja beide, Microsoft setzt gerade in Deutschland viel auf das Thema KI, weil wir es so intensiv nutzen. Wird dort auch noch ein großes Rechenzentrum gebaut in Deutschland und da freuen wir uns wirklich alle. Heißt aber auch, wer so viel Rechenleistung zur Verfügung stellt, erwartet, dass wir die auch nutzen. Und insofern, vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Chance, dass dann die entsprechenden Kapazitäten vielleicht weniger kosten, weil so viel zur Verfügung steht. Oder aber wir wandern alle damit in die Cloud. Wir werden es sehen. Aber ich finde, gerade dieses Thema, wo machst du wann was, ist ein absolut spannendes Thema und es hört für mich nicht auf. Und wenn ich mir die Feature-Liste ansehe, die uns noch erwartet, würde ich mich freuen, wenn auch gerade das Thema, wie kann man die Services so ein bisschen mehr, Markus, ich würde nicht sagen drangsalieren oder einengen, sondern ich würde eher sagen, dass wir versuchen, sie so ein bisschen mehr customizen, wen ich wann wo Vorfahrt lasse, denn wir wissen beide, es gibt immer den Part, wir laden die Daten ins System, das ist heute immer noch viel der Fall. Das heißt, irgendwann ist Schluss mit dem ganzen Engineering, die Daten sind da und jetzt sitze ich hier mit meinem Tabula und jetzt möchte ich, dass da eine hohe Leistung drauf ist. Das heißt, alles, was dann dort niederrangig ist im Tagesverlauf, hätte ich mir so wie bei SAP gewünscht, dass ich die dann in so eine Art niedrigen Level setzen kann. Weil bei SAP kannst du das tun, dass du sagst, nee, du verbrauchst mir hier nicht die Energie, du kannst dann eben ein bisschen langsamer laufen tagsüber. Die Leistung brauche ich jetzt für meine Kollegen, denn die wollen alle arbeiten und analysieren und Daten erfassen. Wenn man sowas für die Zukunft noch mit berücksichtigt, würde ich mich wirklich freuen, weil das würde das, wenn du so ein bisschen an das Real Life anpassen. Also ich würde mir wünschen, dass die Services mehr Customizing erlauben. Ich weiß, dass das eine Forderung ist, die kann man ja mal stellen. Das würde aber zumindest auch das tägliche Doing damit erleichtern, denn tagsüber muss sichergestellt sein, dass mein Power BI Service schnell und da ist, dass ich einen Report nutzen kann, weil wir haben es auch schon ausgetestet und haben die, du sagtest vorhin ja den Geldbeutel, wir hatten den arg strapaziert und der war unter Volllast. Der Report dauerte nicht 3 Sekunden, sondern ich habe eine Minute drauf gewartet. Der war, Fabric war mit anderen Dingen beschäftigt und genau da würde ich mir so ein Reglement oder eine Möglichkeit eines Stellhebels wünschen. Und wenn das kommt, dann bin ich total happy. Aber nochmal zurück zu den ganzen Möglichkeiten, die wir haben für die ganzen Services. Wenn es da sowas wie ein, wenn du so willst, eine Hilfspapier geben würde, was uns sagen würde, wo man wann was nutzt und was bedeutet das denn für die Verbräuche, würde es mir helfen, weil wann ich was nutze, habe ich ja erzählt, wissen wir, was das für den Verbrauch bedeutet, das muss man erst durch Erfahrung sammeln und das fehlt noch so ein bisschen, aber ich glaube, da kommt bestimmt noch das ein oder andere.
Ja, für mich ist es halt auch so ein bisschen schwierig zurzeit noch ein bisschen abzugrenzen. Also ich habe für mich so eine kleinere, grobe Vision gehabt, ne? Und wir sind auch früher schon oder in den Anfangszeiten mit reingegangen und haben gesagt, okay, es ist nicht Ziel, alles auf Dataflows umzusetzen. Die sind teuer. Wenn ihr näher an den Code kommt und eben nicht auf die grafische Oberfläche setzt, dann ist es günstiger. Also denkt schon mal an sowas wie entsprechende Notebooks. Natürlich kann ich auch in diesen Notebooks dann wieder mit SQL-Syntaxen arbeiten, sobald es in die Richtung geht. Ich habe überall die Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu nutzen. Die wichtige Thematiken, die man ja durchaus hat, sind Konnektoren. Also ich muss ja erstmal an diese Daten rankommen und es ist nicht zielführend, immer selber Konnektoren zu schreiben, sondern wenn man dann eben merkt, dass in irgendeiner dieser Komponenten der Zugriff besonders einfach da ist oder vorhanden ist, dann sollte man den auch nehmen, auch wenn die meinetwegen Verbrauchskosten höher sind. Das andere ist natürlich wirklich, mit wem habe ich es da zu tun und rechtfertigt, und das, ich glaube, das war gerade, wo du gesagt hast, von dieser ganzen Consumption ist mir das auch durch den Kopf gegangen, ist der Wert, den ich erzeuge, im richtigen Verhältnis zu der Consumption. Ist, glaube ich, sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber wenn man dann irgendwo merkt, okay, und auch das, ne, du weißt, wie viele Datasets und Reports gegebenenfalls verweisen, die mal ganz dringend war und dann eben nicht mehr genutzt werden. Und solange sie keiner aufruft, macht es auch keinen Schmerz. Wenn sie jemand aufruft und sie sind schlecht gebaut oder sehr schlecht aufgesetzt oder zumindest die Ladestrecke wird immer noch betrieben, obwohl keiner sich für diese Daten interessiert, dann ist das viel mehr Pain als wahrscheinlich im Rahmen der Entwicklung. Und da kann man dann Alter auch wieder schauen, wie man so Sachen umstellt. Gleichzeitig gibt es da solche Thematiken auch. Ich glaube, ist aus meiner Sicht besser gelöst in Notebooks, deswegen zwischen den verschiedensten Medaillenschichten, wenn man so eine Medaillenarchitektur geht und will die wirklich über verschiedenste Workspaces betreiben, kann man das sehr gut mit Notebooks machen, weil man dann die entsprechenden Lakehäuser oder entsprechenden Datenbereiche gut ansprechen kann. Hingegen, wenn man es sowieso mehr in einer Datenbank hat und ist, glaube ich, SQL immer noch eine der mächtigsten Sprachen und der durch den Optimizer und Sachen, die besonders gut in SQL verarbeitet werden können, und dann helfen natürlich auch solche Tools wie DBT, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, die dann einfach so ein gewisses Level erreicht haben in der Data Engineering Welt, dass man sie auch ganz gut damit einfließen kann. Aber auch da, es ist überall Know-how, was erstmal aufgesetzt werden muss, wo die Leute sich mit vertraut machen müssen. Und ja, ich glaube wirklich, man kann nicht einfach so eine Liste machen. Es wird wahrscheinlich ein sehr komplexer Baum werden, Entscheidungsbaum werden, wo man jetzt was setzt. Und wenn dann sich ein kleiner Teil der Entscheidung ein bisschen ändert, kann schon sein, dass man das ganze Tool wechseln müsste. Ich fand es auch sehr interessant, habe auch einen linken Post gesehen, wo verschiedensten Datenbanken, ich weiß nicht, kennst du das Meme mit den Drachenköpfen? Alle Drachenköpfe so einen kritischen Blick haben und einer ist so der Dummy. Und da war eben, die Drachenköpfe waren Databricks und Snowflake und Redshift und keine Ahnung, was da alles an Datenbanken aufgesetzt wurde. Und der Dummy oder dieser verrückte Irre, das war dann in dem Rahmen Fabric. Man sah dann also auch schon, mit welcher Meinung der Postersteller unterwegs ist. Und er sagte, gerade diese Datenbanken sind sehr hoch spezialisiert, irgendwie so eine Databricks und so weiter, und haben ihren genauen Anwendungsfeld. Und das Microsoft-Ökosystem ist halt da doch sehr breit aufgestellt und ich glaube sehr flexibel, und Microsoft schifft sich, glaube ich, nicht an, überall die beste Lösung zu sein, aber wenn wir auch da mal in diese Gartner Quadranten gucken, sie sind überall in dem Leader Quadrant mit drin, also doch schon wieder einer, der nicht nur eine Lösung anbietet, sondern auch eine der führenden Lösungen anbietet, und das ist halt auch sehr sprechend dafür, und deswegen ich finde es erstaunlich, ne? Aus diesem Grundgedanken heraus, Software as a Service, dieses ganze Thema zu vereinfachen. Und wir sind jetzt mit Fabric schon ein bisschen länger unterwegs und merken jetzt plötzlich, wie man doch wieder in diese Optimierungsthematik reingeht. Und die Frage, muss man's oder muss man's nicht? Und natürlich dieses Thema mit Budget, beziehungsweise ist es eine Flatrate? Ne, ist gedeckelt, ne? Also da das Ganze hinzugehen. Also, was ist so dein Gefühl? Ist das noch alles gut? Oder sind wir einfach in ewigen Kreislauf, dass bestimmte Dinge sich erst gut anfühlen und doch sobald man da Last drauf gibt, man auch merkt, dass es nicht nur alles Sonnenseiten hat, sondern auch ein paar Schatten?
Ich finde das so gemein, dass du sagst, erste Frage, findest du das noch alles gut? Ich sag's mal so, ja. Dann dieses Nicht-Aber, aber der Punkt ist doch, es ist wie früher, egal was es ist, ein neues Produkt, ein neues Feature kommt an den Markt, was auch immer. Also nehmen wir die ganzen BI-Tools, die es schon mal gab, die ganzen Datenbanken. Wenn sie frisch auf den Markt kommen, gibt's immer welche, die sagen, ey, man, das ist was Neues, das tickt anders, ich probier's mal aus. Und so fing das quasi auch irgendwann mal mit Power BI an. Da kam was Neues an den Markt, da haben sich die Leute das angeschaut und es fehlten viele Dinge, die du bei anderen vermisst hast. Fing ja genauso in der Office-Welt an, also ein neues Outlook tickt anders als das alte, da fehlen dann mal Features, aber es tickt halt anders, es ist moderner. Und so ist es für mich jetzt mit Fabric. Es ist genauso wie die Vergangenheit, es ist jetzt nur eine andere Plattform. Ich bin in der Cloud unterwegs, aber was ich wirklich total abfeier, kann ich tatsächlich sagen, ist dieses, es ist so leicht zu nutzen. Alles, was dort an Services ist, ist so einfach zugänglich. Und da kann man mal sagen, Microsoft, ich ziehe den Hut vor dir, denen ist es gelungen, es gefühlt einfach zu machen, dass du diese Plattform nutzt. Und jetzt kommen wir in den Pfad so, ja, komm, kannst toll einfach Fahrrad fahren, alles super, aber nicht für jede Ebene ist das richtige Werkzeug sofort das Standardwerkzeug, was du nimmst. Du musst also schauen, manchmal brauchst du ein Gravelbike, manchmal ein Mountainbike und vielleicht mal auch ein Straßenrad. Und genau da sind wir jetzt mit diesen ganzen Plattformen. Sei es ein Lakehouse, wo du sagst, Mensch, verbraucht kaum was, ist aber eigentlich so bei Queries, da hat es einen Peak. Gut, habe ich mir gemerkt. Warehouse, ja, ist immer, das rauscht immer. Ja, bist mit breiten Reifen unterwegs, also du hörst sie immer, ist permanent irgendwie Last. Weißt du alles, das verbraucht viel. Und jetzt geht's dann so weiter, genauso mit Spark. Peaks sind extrem hoch, manchmal nicht, dann sitzt ihr wieder, totales Ruhe sonst. Da ist nichts los. Frage ist, Markus, ist das das, was ein normaler Zyklus ist? Und da würde ich persönlich, bevor ich dich dazu frage, würde ich sagen, ja, das ist so. Es kommt was Neues an den Markt, es ist ein neues Produkt, ein was auch immer. Und jetzt müssen wir erstmal lernen, damit umzugehen. Oder um es in der Fahrradsprache zu lenken, wir müssen wissen, wie man damit umgeht und fährt. Ja, andere Pedale, andere Schaltung oder vielleicht gibt es jetzt auch eine neue Kettenschaltung, was weiß ich was, oder Riemenantrieb, gibt es ja alles. Und so ist es in dieser Fabric-Welt auch. Ich muss es lernen, damit richtig umzugehen, und es gibt viele Leute, die geben sich da wirklich viel Mühe und liefern viel, und das ist der zweite starke Punkt. Du hast das Thema Community. Erinnere dich an viele Werkzeuge, die sind toll gestartet. Was denen gefehlt hat, ist eine breite Basis. Und das ist hier total anders. Du kriegst viele Dokumente, viele Hilfestellungen, du hast eine Community. Ich finde, dieses Gesamtwerk, das haben sie toll gelöst. Weil du hast eine super Unterstützung, die ist breit. Es gibt viele Leute, du weißt ja selbst, du bist ein MVP, du möchtest Leuten helfen. Gibt's bei uns auch. Bei mir steht jetzt kein MVP dran, ist auch wundervoll. Aber da gibt's viele Leute, die das so machen. Und ich finde es genial, dass du immer jemanden finden kannst, den du fragen kannst, wie man es richtig macht. Und wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigen willst, dann musst du dann halt auch dort ab und zu mal den Coin einwerfen. So ist es halt auch in dem Real Life. Es gibt ja nun mal nicht alles umsonst, aber trotzdem ist es so, Microsoft ist es gelungen, ein rundes Produkt zu machen. Es ist noch nicht an allen Ecken und Enden fertig. Und ich weiß, wenn du ein Lakehouse vor einem Jahr aufgebaut hast, da gab es noch keine Schemata. Kannst du also neu machen. Und manchmal ist es halt einfach zu sagen, löschen, neu machen geht schneller, als das jetzt irgendwie umzubauen. Und genau das ist, glaube ich, auch der Ansatz. Wir haben eine andere Arbeitswelt, aber es kommen Dinge immer wieder dazu, die gab es schon in der Vergangenheit. Und die Dinge werden für mich immer runder. Und ich kann mich an meinen allerersten Arbeitgeber erinnern, der hat gesagt, ich habe ein neues Produkt rausgebracht. Und dann sagten die Kollegen mal gleich, warte auf das erste Service Pack mit einer ungeraden Nummer. Dann ist es erstmal rund. Nur hier siehst du jetzt keine Service Pack Nummer, dort sind das dann irgendwelche Versionsnummern. Und genau so muss man das Ganze handeln. Man muss wissen, es sind Preview-Sachen dabei, aber du kannst sie schon mal ausprobieren. Also ich finde es grandios, wie es funktioniert. Und es ist ein anderes Arbeiten und wir müssen uns daran gewöhnen und mir macht die Arbeit Spaß. Und wenn es Kollegen gibt, die Notebooks toll finden, feiere ich das ab. Ich bleibe bei meinem lieben SQL, denn da bin ich total zu Hause mit DBT. So, Markus, du darfst.
Ja, ich finde es ganz gut, weil es nochmal wieder mitnimmt, diese Bandbreite, die du beschrieben hast. Und tatsächlich, dass sich das ganze Thema, und das habe ich auch in dem Buch gelesen, mit der Cloud-Thematik, dass es jetzt eigentlich eine Situation, oder wir sprechen aus der komfortablen Situation, dass wir diese Technologien auch kleineren Unternehmen zugänglich machen konnten. Und das war, viele Sachen waren vorher großen Konzernen vorbehalten und mittlerweile kann man sie aber so individuell kaufen oder auch noch nicht mal so festgelegt bei Fabric, dass man sie auch eben als kleines Unternehmen nutzen kann und man zahlt höhere CUs, wenn man die einfachere Oberfläche benutzt. Man kann sich aber auch selber optimieren. Also auch dahin gesehen würde ich sagen, ist es genau das Richtige oder ist es der Wandel der Zeit, den wir jetzt einfach haben. Und wenn man eben Hand anlegen kann, dann fährt man erstmal mit dem Fahrrad und danach merkt man aber auch, was einem mehr Spaß macht und dass man dann vielleicht auch eine andere Hardware braucht, wie ein spezielles Mountainbike, weil man eben in die Berge fährt und nicht nur auf glatten Straßen. Und also eigentlich ist es total fair und bewegt sich einfach in diesem, was heißt total fair? Es ist einfach der Lauf der Dinge und ermöglicht einfach Technologiezugang für eine größere Masse. Und die Masse muss halt oder hat unterschiedliche Ansprüche an diese Technologie. Dann lass uns das doch mal zusammenfassen für die drei Dinge für den Nachhauseweg. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du zusätzlich ergänzen willst, aber du schüttelst den Kopf.
Nein, auf keinen Fall.
Okay. Dann würde ich vielleicht anfangen mit dem ersten Punkt und muss sagen, dass eben Fabric ein sehr, sehr breites Spektrum an Tools bietet und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit den einzelnen Tools zu beschäftigen und zu überlegen, ob dieses Werkzeug ein anderes Tool ablösen kann für einen speziellen Bereich, weil man eben in diesem Bereich bessere Last oder weniger Last braucht. Also da würde das mein erster Punkt sein. Entscheide dich je nachdem, welches Tool du einsetzen möchtest und beschäftige dich mit den Tools, um die verschiedensten Optionen zu bekommen. Was wäre dein zweiter Punkt, Andreas?
Ja, ich würde es mal so versuchen. Also, was ich cool finde, du bekommst ein großes Päckchen von vielen Werkzeugen, die dort drin stecken und Plattformen, die das richtig machen. Und was gut ist, dass du immer den richtigen Spezialisten mit den richtigen Werkzeugen zusammenbringen kannst. Also, wir hatten ja das schon angesprochen. Der eine möchte lieber die Notebooks, das sind komplexere Prozesse. Der andere möchte künstliche Intelligenz nutzen, der nächste möchte irgendwelche Vorhersagemodelle bauen oder aber es gibt den Menschen, der sagt, ich habe hier Standardmodelle, die möchte ich entwickeln mit dem Kunden und am besten das Ganze noch so schnell wie möglich, also nahezu in Realtime, da gibt es ja wirklich alle Möglichkeiten. Und was mir daran gefällt ist, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt, was gibt es für Möglichkeiten, welche Plattformen stellen sie alle zur Verfügung, kann man den richtigen Einsatz finden. Und ich glaube, das ist auch unsere Leistung, die wir allen unseren Kunden mitbringen müssen, denn der Topf ist groß, du musst nur die richtigen Früchte da rausnehmen, die für die entsprechenden Leute passen. Und ich glaube, es wird sich dahingehend noch weiter so entwickeln und mag es sein, dass es in 10 Jahren ein anderes Produkt ist oder es anders heißt, aber die Vorgehensweise, wie man wann was richtig macht, das wird sich ja nicht verändern. Das wird immer so bleiben und insofern kann ich nur sagen, traut euch, denn das Werkzeug ist das Richtige und wer es nicht mag, der mag es nicht, den kannst du auch nicht überzeugen. Und es gab schon immer die Fans, die mehr für das eine Team waren als die für das andere und insofern, wir haben uns für das Team 1 entschieden. Schauen, was die anderen so machen.
Ja, genau. Dann nehme ich den dritten Punkt. Und der dritte Punkt beruht auch auf einem Kommentar oder einem Gedankengang, den wir auf LinkedIn weitergetrieben haben. Und da ging es auch darum, dass es ja auch darum geht, das Optimum zu erreichen und nicht das Maximum. Also das bedeutet auch, dass ich, wenn ich bestimmte Tools einsetze, dass ich ja das nehmen sollte, was für mich optimal das Problem löst. Und wenn es eben auch um die Einfachheit der grafischen Darstellung geht, wo ich nicht so viel dazulernen muss, wo ich mein vorhandenes Wissen nutzen kann und eben nicht darum immer zu gehen, um die maximalen Leistung aus minimalen Einsatz zu bekommen in dem Rahmen vom vielleicht CU-Verbrauch. Also es ist ja gar nicht schlimm, dass man einen gewissen Bereich an CUs verbraucht. Man wird immer in dem Rahmen da agieren innerhalb von Fabric, dass man einen CU-Verbrauch hat. Wichtig ist halt einfach nur, dass das Endresultat im richtigen Verhältnis dazu steht und wenn es eben nicht steht, dass es kein Dauerzustand wird und ansonsten geht es eigentlich nur, dass man für sich das Optimum findet, wo man eben das gewünschte Resultat bekommt mit dem entsprechenden Einsatz, den man dafür bereit ist zu geben. Ich glaube, damit haben wir es ganz gut zusammengefasst, Andreas.
Absolut.
Möchtest du noch was ergänzen?
Nein, auf keinen Fall. Du weißt, Markus, wir haben die 3 Punkte. Ich kann nur eins sagen, es war interessant zu sehen, wie es andere machen. Wir beide haben ja immer Erfahrung aus den Projekten. Und ich würde sagen, freuen wir uns auf das nächste Gespräch und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.